Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Fanny Buschert, schönen guten Abend. Mit Härte reagieren, aber Krieg vermeiden. Mit diesen Eckpunkten hat Israel nach dem iranischen Angriff vom Wochenende sein weiteres Vorgehen beschrieben. Jetzt laufen international die diplomatischen Bemühungen, um eine weitere Eskalationsstufe zu vermeiden. Unter anderem darüber haben heute die EU-Mitgliedstaaten bei einem Gipfel in Brüssel beraten. Gleich ein Thema in der Sendung. Außerdem blicken wir mit dem Iran und Nahostexperten Cornelius Adebar darauf, welche Auswirkungen diplomatische Bestrebungen im Nahostkonflikt haben und perspektivisch haben können. Und noch ein weiteres Thema in der Sendung. Heute kam es in mehreren deutschen Bundesländern zu Einsätzen und Festnahmen im Rahmen einer Großrazzia gegen Schleuserkriminalität. Diese und weitere Themen bis Mitternacht und wir beginnen in Brüssel. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine war bei EU-Gipfeln in der Regel die Situation des Landes prominent platziert. Bei dem Sondergipfel, der heute begonnen hat, hätte das fast anders ausgesehen. Das zweitägige Treffen sollte der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union gewidmet sein. Doch im Vorfeld hatten diverse Staaten darauf gedrängt, die Ukraine auf die Tagesordnung zu setzen. Und auch die Situation im Nahen Osten hat es nachträglich noch auf die Agenda geschafft. Peter Kapern in Brüssel, der ukrainische Präsident Zelensky nahm heute per Videoansprache teil. Welche Botschaft hatte er an den Gipfel?
Ja, Volodymyr Zelensky war, das ist richtig, zu einer Rede per Video zugeschaltet worden bei den 27 Staats- und Regierungschefs. Und er stellte Parallelen her zu den aktuellen Ereignissen im Nahen Osten. Er sagte wörtlich, unser Himmel verdient die gleiche Sicherheit wie der Himmel über Israel. Damit bezog er sich natürlich auf die erfolgreiche Abwehr hunderter Drohnen und Raketen, die der Iran auf Israel abgefeuert hatte. Und er sagte, wir brauchen mehr Flugabwehrwaffen. Das Ganze war natürlich auch besonders dramatisch, dieser Appell, diese Bitte, diese Aufforderung an die Partner in der Europäischen Union war besonders dramatisch. So kurz nach dem verheerenden Angriff auf die ukrainische Stadt Tscherniw, wo durch russische Raketen 17 Menschen ihr Leben verloren haben. Und bei der Forderung nach mehr Luftabwehrwaffen, da rannte Zelensky zumindest bei einem Gipfelteilnehmer gewissermaßen offene Türen ein, nämlich bei Bundeskanzler Olaf Scholz.
Wir wissen, dass wir mehr tun müssen, als wir bisher machen, um die Ukraine zu unterstützen. Das gilt insbesondere für all die Möglichkeiten, die zur Luftverteidigung erforderlich sind. Deutschland, das ja schon zwei Patriot-Systeme geliefert hat, hat entschieden, noch ein weiteres zu liefern. Und für mich wird das hier bei diesem Gipfel auch darauf ankommen, viele davon zu überzeugen, dass sie noch mal nach Hause fahren und gucken, was geht da, weil es jetzt auch darum geht, es schnell zu tun und nicht irgendwann.
Ja, dieser Appell an die EU-Partner, möglichst schnell mehr Waffen an die Ukraine zu liefern, das gehört ja mittlerweile zum Standardrepertoire des Bundeskanzlers bei EU-Gipfeltreffen. Unter Diplomaten in Brüssel heißt es, dass möglicherweise Spanien auf seine Patriot-Systeme ja so dringend im Moment nicht angewiesen sei, weil es ja doch relativ weit weg von einer russischen Bedrohung ist. Aber man muss mal schauen, ob diese Beratungen heute Abend und dieser eindringliche Appell von Zelensky in dieser Sache wirklich schnell Bewegung bringt.
Der ukrainische Präsident hat also den iranischen Angriff und die Abwehr Israels zur Sprache gebracht. Wie hat sich der Gipfel heute ansonsten mit dem Thema Nahe Osten beschäftigt?
Ja, da geht es gewissermaßen um einen zweigleisigen Ansatz. Einerseits gibt es sehr viele Appelle an beide Parteien in diesem Konflikt, die Situation nicht weiter zu eskalieren. Es gibt die dringende Aufforderung an Israel, auf einen Angriff zu verzichten, auf einen Gegenangriff auf den Iran, auf eine Vergeltungsaktion. Gleichzeitig wissen die Staats- und Regierungschefs natürlich, dass es unwahrscheinlich ist, dass die israelische Regierung dieser Aufforderung nachkommt und sie unterstützen dann allerdings auch Israel mit einer weiteren Botschaft, mit einer Botschaft der Solidarität, indem sie prüfen wollen, ob sie das Sanktionsregime gegen den Iran noch einmal verschärfen. Und bis zum Beginn des Gipfels drehten sich die Debatten insbesondere um schärfere Sanktionen beim Export von Bauteilen, die man für den Bau von Raketen verwenden könnte. Aber Olaf Scholz kam hierher und brachte zur Sprache, dass es möglicherweise doch eine Möglichkeit geben könnte, wie von Israel gefordert, die iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste der Europäischen Union zu setzen. In den Vortagen wiesen Diplomaten hier in Brüssel immer wieder darauf hin, wie schwierig das ist, weil das ganz bestimmte juristische Voraussetzungen, beispielsweise ein Urteil eines EU-Gerichts, eines europäischen Gerichts bedarf und dass dies also sehr schwierig umzusetzen sei. Olaf Scholz sagte nun, möglicherweise gäbe es da doch eine Möglichkeit. Er verwies auf ein Urteil in Deutschland und sagte, dass der juristische Dienst des Rates, also des Rates hier in Brüssel, des Rates der EU, nun überprüft, ob auf dieser Grundlage dieses Urteils die iranischen Revolutionsgarden tatsächlich zu einer Terrororganisation erklärt werden können.
In Brüssel hat heute ein zweitägiger EU-Gipfel begonnen. Informationen dazu waren das von Peter Kapern. Am Wochenende hat der Iran von seinem Staatsgebiet aus hunderte Drohnen und Raketen in Richtung Israel geschickt. Nach israelischen Angaben wurden 99% davon abgefangen und es kam nur zu geringen Schäden. Israel hat bereits angekündigt, auf den Angriff zu reagieren. Noch hat die Regierung aber nicht bekannt gegeben, wie diese Reaktion aussehen wird. Genau um dieses Wie ging es Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, als sie gestern überraschend nach Israel gereist ist. Denn die Sorge vor einer weiteren Eskalation ist groß und so hat die Ministerin alle Akteure in der Region und damit auch Israel zu maximaler Zurückhaltung aufgefordert. Über die Lage in Nahost nach dem Besuch der Ministerin berichtet Bettina Meyer.
Wenn sich Staaten der Region auf Frieden besinnen, bestehe ein kleiner Anlass zur Hoffnung. Mit dieser Botschaft versuchte Annalena Baerbock auf ihrem Kurzbesuch in Israel vor allem eines: zu deeskalieren. Bei ihren Treffen unter anderem mit Premier Netanyahu, mit dem israelischen Außenminister Katz und Staatspräsident Herzog appellierte sie noch einmal an die Besonnenheit aller Parteien des Konfliktes zu einer Zeit, zu der ein Schlag Israels gegen den Iran immer wahrscheinlicher wird.
Die Region darf nicht Zug um Zug in eine Lage hineinrutschen, deren Ausgang völlig unabsehbar ist. Es müssen jetzt alle besonnen und verantwortungsvoll handeln. Ich rede hier nicht von klein beigeben. Ich rede hier von einer klugen Zurückhaltung, die nichts weniger ist als Stärke.
Stärke habe Israel an seiner Seite durch starke Partner und Verbündete, die bewiesen hätten, dass der Iran in der Region isoliert dasteht, so Baerbock weiter. Dass sich Israel aber mit einer Art Defensivsieg zufrieden geben wird, wird derweil immer unwahrscheinlicher. Nach dem Treffen mit der deutschen Außenministerin und dem britischen Außenminister David Cameron, der ebenfalls Israel besuchte, dankte Netanyahu zwar für die Unterstützung, machte aber auch klar: Die Minister haben viele Vorschläge gemacht, das weiß ich zu schätzen. Aber ich sage es hier deutlich, dass wir unsere Entscheidungen selbst treffen. Israel wird alles tun, um sich zu verteidigen. Hamas-Terroristen haben versucht, unsere Wurzeln auszureißen. Wir werden ihre Wurzeln ausreißen und noch mehr Wurzeln wachsen lassen. Versöhnlich klingt anders. Allerdings stellten sich Beobachter die Frage, könnte dies ein Fingerzeig sein, dass sich Israel zunächst auf den Krieg in Gaza konzentriert, bevor sich das Land in einen weiteren Krieg mit dem Iran verstrickt? Auf die Frage, ob die Botschaft in Israel bei ihren Gesprächspartnern angekommen sei, antwortete Baerbock ausweichend. Es gelte nun, die Situation diplomatisch abzusichern, so die Bundesaußenministerin.
Dieses Vorgehen wird nicht ohne weitere Konsequenzen bleiben. Bereits jetzt haben wir als EU Iran mit massiven Sanktionen belegt und wir arbeiten weiter hieran. Aus dieser brandgefährlichen Lage darf kein regionaler Flächenbrand werden. Iran und seine Proxys wie die Hisbollah oder die Houthis dürfen kein Öl ins Feuer gießen.
Mit schärferen und koordinierten Sanktionen gegen den Iran drohte auch David Cameron. Der sagte, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen. Das solle aber auf smarte Weise geschehen. Sanktionen könnten sich ihm zufolge gegen Personen im Iran richten, aber auch gegen die islamischen Revolutionsgarden selbst, die als mächtigste Stütze der Islamischen Republik gelten. Zum Schluss ihres Besuchs rief Baerbock dazu auf, die Menschen in Gaza und die Geiseln, die immer noch von der Hamas festgehalten werden, nicht zu vergessen. Die Angehörigen in Israel hofften so sehr auf ein Lebenszeichen der Entführten, sagte Baerbock.
Bundesaußenministerin Baerbock war heute in Israel zu Besuch, hat dort mit Blick auf eine israelische Reaktion auf den iranischen Angriff vom Wochenende zur Zurückhaltung aufgefordert. Dazu war das der Bericht von Bettina Meyer. Und heute Abend ist die Ministerin dann weiter auf die italienische Insel Capri gereist, denn dort findet bis Freitag ein Treffen der G7-Staaten statt. Und auch hier stehen wieder Beratungen zum Nahostkonflikt an. Israel hat sich also noch nicht dazu geäußert, wie genau die Reaktion auf den iranischen Angriff vom Wochenende aussehen wird. Der Iran selbst bereitet sich auf einen möglichen israelischen Gegenangriff vor und spricht im Zuge dessen immer schärfere Drohungen aus. Und diese Drohungen richten sich aber nicht nur gegen Israel, sondern auch gegen seine Verbündeten. Uwe Lüb berichtet.
Es ist der Tag der Militärparaden. Im Iran seit 1979 steht er fest im Kalender. Im Persischen Golf gibt es Übungen der Marine. In den großen Städten marschieren Soldaten im Rhythmus zur Militärmusik im Exerzierschritt. Das unerschöpflich scheinende Personal der iranischen Armee ist ihre eine Stärke. Schätzungen reichen von 500.000 bis 800.000 Mann unter Waffen. Dazu kommt die Freiwilligenarmee Basij. Von weiteren 2 Millionen Mann ist die Rede. Dem Regime in Teheran dürfte es gelegen kommen, dass der jährliche Tag der Militärparaden kurz nach dem Angriff des Landes auf Israel ist. In Teheran nutzt Präsident Raisi die Gelegenheit, auf die von Israel angedrohte Vergeltung zu reagieren und verschärft den Ton weiter. Alle Kräfte sind bereit und in der Lage zu handeln. Sie warten auf den Befehl des Oberbefehlshabers. Die Operation Aufrichtiges Versprechen war eine begrenzte Strafmaßnahme. Sonst wäre vom zionistischen Regime nichts übrig geblieben und es wäre von der Erde gelöscht. Anders als in den vergangenen Jahren sind die Paraden nicht live im Staatsfernsehen übertragen worden. Die Berichte laufen zeitversetzt. Bei den Paraden werden auch Waffen gezeigt. Es soll offenbar eine militärische Machtdemonstration sein. Unter den Waffen ist die Drohne Kaman 12. Neu ist sie nicht. Es gibt sie seit 2020. Aber in der angespannten Lage zwischen Israel und Iran sprechen ihre Eigenschaften eine eigene Sprache. Sie kann bis zu 2000 Kilometer weit fliegen. Damit könnte sie Israel vom Iran aus leicht erreichen und rund 100 Kilogramm Sprengstoff mitführen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte der Iran Israel mit Hunderten Drohnen und Raketen angegriffen. Damit habe das Land Vergeltung geübt für den mutmaßlich israelischen Raketenangriff auf das iranische Botschaftsgelände Anfang des Monats in Damaskus. Israel hat nach eigenen Angaben fast alle Geschosse aus dem Iran abgefangen, will nun aber seinerseits reagieren und sucht Vergeltung. Wie genau, ist noch unklar. International gibt es verstärkt Bemühungen, die israelische Regierung davon abzubringen. Kommt es zu einem Gegenschlag und einer erneuten Reaktion des Iran, eskaliert die Lage im Nahen Osten womöglich völlig. Der Iran stößt indes weiter scharfe Warnungen vor einem Gegenschlag aus und gibt sich siegessicher. Der Aufmarsch in Isfahan zum Tag der Militärparaden etwa wird begleitet mit Worten aus lyrischen Versen. Wir beugen nicht unser Haupt, nur vor Gott. O Feind, sei achtsam und gehe nicht das Risiko ein, mit Mächtigeren zu kämpfen. Und dann heißt es noch, die heldenhaften Kinder des Iran marschieren.
Informationen von Uwe Lüb. Israel berät über eine Reaktion auf den iranischen Angriff. Der Iran bereitet sich auf einen möglichen israelischen Gegenangriff vor. Und dazwischen stehen unter anderem die EU und die USA, die mit diplomatischen Bemühungen versuchen, eine weitere Eskalationsstufe zu verhindern. Gerade waren Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihr britischer Amtskollege in Israel zu Besuch und haben dort für eine maßvolle Reaktion geworben. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu allerdings hat die Aufrufe zur Zurückhaltung zurückgewiesen und bekannt gegeben, dass Israel selbst über den Umgang mit dem Iran entscheide. Über diplomatische Bemühungen im Nahostkonflikt konnte ich vor der Sendung mit Cornelius Adebar sprechen. Er ist Iran- und Nahostexperte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, ob die Zurückweisung Netanyahus bedeutet, dass die vorangegangenen Gespräche nichts gebracht haben.
Das, glaube ich, kann man so direkt nicht sagen. Es hat ja nicht der israelische Premier gesagt, was er stattdessen tun wird. Er hat nur für sich in Anspruch genommen und das eben öffentlich gemacht, dass Israel alleine darüber entscheidet, wann und wie es auf den iranischen Angriff reagieren will. Ich denke, es ist ein sehr wichtiges Signal, dass eben die deutsche Außenministerin mit ihren britischen Kollegen, dass andere Politikerinnen und Politiker ausgesprochen haben, dass Israel hier größtmögliche Zurückhaltung ausüben soll, damit eben nicht mit dem einen Gegenschlag der nächste folgt, worauf ein wieder härterer Gegenschlag folgen würde. Das ist schon ein sehr entscheidender Moment jetzt gerade in dem Kriegsverlauf vor Ort.
Also müsste man quasi bis zur tatsächlichen Reaktion Israels abwarten, um dann genauer abschätzen zu können, inwieweit da die diplomatischen Bemühungen unter anderem von der Bundesaußenministerin gewirkt haben?
Also abwarten nur, wenn man das analysieren will. Ansonsten soll natürlich niemand abwarten gerade, sondern es gibt eben viele Gespräche. Es muss jetzt überlegt werden, was sind denn Alternativen zu einem israelischen Gegenschlag gegen Iran? Was ist etwas, was diese beiden Parteien, Iran und Israel, aus dieser Konfrontation herausbringen kann? Wir haben ja weiterhin den Konflikt in Gaza. Wir haben israelische Geiseln, die immer noch von der Hamas festgehalten werden. Das ist ja nicht so, als könnte man jetzt nur auf diesen einen Konflikt schauen, sondern man muss das Gesamtbild in den Blick nehmen. Und da müsste es jetzt gerade sehr viele Gespräche geben, um eben halt aufzuzeigen, was Israel stattdessen tun könnte.
Jetzt haben Sie gerade die Situation in Gaza auch angesprochen. Die Nahostexpertin Christin Hellberg, die hat im ZDF-Morgenmagazin mit Blick auf Baerbocks Besuch in Israel eine doppelte Botschaft gefordert, nämlich einmal Unterstützung für Israel bei Verteidigung gegen Angriffe aus dem Iran, aber eben auch klar machen, dass die bisherige Art der Kriegsführung im Gazastreifen so nicht weitergehen könne, so Christin Hellberg. Wie vielversprechend ist denn so eine, ich nenne es mal, diplomatischer Balanceakt zwischen Unterstützung und Druck gegenüber Israel?
Ich glaube, das ist genau das, was in den letzten Wochen und Monaten ja auch stattgefunden hat. Also die Kritik einerseits an Israels Kriegsführung in Gaza hat ja gerade eben in der westlichen Welt zugenommen mit Kriegsverlauf. In anderen Teilen der Welt war sie schon von Anfang an viel deutlicher. Gleichzeitig war nach dem iranischen Angriff jetzt ganz klar Solidarität mit Israel zu spüren und auch signalisiert und nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Also das Abfangen der Angriffe durch auch europäische Staaten, die Amerikaner natürlich. Da besteht ja eher noch die Gefahr, dass man eben halt durch eine weitere Eskalation jetzt den Krieg in Gaza aus dem Blick verliert. Und da muss die Diplomatie natürlich auf beide Konflikte die Augen richten.
Blicken wir noch auf den Iran. Die USA und die EU haben ja angekündigt, weitere Sanktionen gegen den Iran zu erheben. Die Betonung liegt da auf weitere, denn der Iran gehört ja schon zu den weltweit am meisten sanktionierten Ländern. Bisher hat sich das Mullah-Regime davon aber noch nicht so stark beeindruckt gezeigt. Ist es da ratsam, jetzt es beim Iran wieder mit Sanktionen zu versuchen?
Die Frage nach den Sanktionen ist in erster Linie mal eine symbolische, muss man ehrlicherweise sagen. Denn also nach dem, was es alles an Sanktionen gegen den Iran gibt, hier vor allen Dingen amerikanische, aber auch eine Reihe von europäischen, haben die in der Vergangenheit ja auch nicht dazu geführt, dass sich das Verhalten Irans geändert hat. Im Gegenteil, Iran ist jetzt in der Position, dass es beispielsweise mit Russland, mit China und anderen Staaten zusammenarbeiten kann, um weitere westliche Sanktionen auch zu umgehen. Die eigentliche Antwort, die substanzielle Antwort müsste eine andere sein. Die müsste darin liegen, dass man eben mit den Nachbarstaaten zusammenarbeitet, dass man versucht, auf eine Lösung dieser zugrunde liegenden Konflikte hinzuarbeiten. Und da spielt auch das Atomprogramm von Iran eine ständige Rolle. Da gibt es einfach zu viele Konfliktherde, als dass man jetzt sagen könnte, mit Strafmaßnahmen in einem bestimmten Feld könnte man hier eine Lösung erreichen.
Ein weiteres diplomatisches Mittel sind ja auch Signale der Abschreckung. Der SPD-Außenpolitiker Roth, der hat in der Süddeutschen Zeitung für eine Annäherung an die arabischen Staaten geworben, die bereit seien, Frieden mit Israel zu schließen. Also quasi mehr Parteien ins Boot holen, sich gemeinsam vom Iran abgrenzen. Könnte das eine abschreckende Wirkung auf den Iran haben?
Also das ist tatsächlich etwas, was, sage ich, zu diesem Gesamtblick dazugehört. Also es gibt diese Annäherungen, auf die kann man weiter aufbauen. Das ist nicht notwendigerweise in absoluter Frontstellung zu Iran, weil gleichzeitig dieser Palästina-Konflikt, in dem Iran einfach mal ein Akteur ist, der ist eben auch nicht zu lösen, indem man einfach nur hier die sich eine Seite durchsetzen lässt. Das ist ein Punkt, wo beispielsweise auch die arabischen Staaten, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, haben über die vergangenen Jahre sich selber mit Iran wieder angenähert. Also insofern, es geht tatsächlich darum, einen regionalen Ausgleich zu finden, den die Staaten untereinander tolerieren könnten. Und da können Europäer und Amerikaner nur Hilfestellung leisten. Sie können vielleicht den Rahmen setzen. Aber das ist eine Lösung, die von den Ländern der Region selber kommen muss.
Wie könnte dieser Rahmen aussehen, den Sie eben angesprochen haben?
Also wenn man eben diesen Moment, den wir jetzt gerade sind, sagt, Israel hält sich noch für eine Weile zurück, schlägt nicht sofort zurück, konzentriert sich auf das, was bisher wichtig war, nämlich die Geiseln in Gaza frei zu bekommen, einen Waffenstillstand dort zu erreichen, das Aufzeigen eines politischen Prozesses, dann könnte man auch wieder über die saudisch-israelische Annäherung reden, die man ja bis zum letzten Herbst eben sehr stark verfolgt hatte. Dann kann man darüber reden, wie beispielsweise die Nuklearfrage gelöst wird. Es gibt ja nicht nur Iran mit einem Atomprogramm, sondern mittlerweile auch die Vereinigten Arabischen Emirate und die Saudis streben dieses Programm an. Da muss man also über Lösungen reden, die diese Staaten gegenseitig tragfähig finden und wo sie halt ihre eigenen Sicherheitsinteressen in so etwas abgebildet sehen. Das ist sozusagen ein regionaler Sicherheitsprozess. Das haben die Europäer vor 50 Jahren begonnen. Das könnten die Staaten der Region auch beginnen. Und manchmal ist es eben so ein Moment am Abgrund, wo man sagt, wir wollen jetzt wirklich nicht den nächsten Schritt zum Krieg gehen. Wir müssen uns jetzt an Alternativen überlegen. Und wie gesagt, das ist etwas, was dann auch Parteien von außen, freundschaftlich gesinnte Parteien, dann unterstützen können.
Sagt der Iran- und Nahost-Experte Cornelius Adebar. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hören den Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht, und wir kommen jetzt zu unseren Kurzberichten. Der Iran hat mehrere Tage nach der Beschlagnahmung eines Containerschiffs im Golf von Oman zugegeben, dass es eine Vergeltungsmaßnahme gewesen ist. Oliver Bimmelmann.
Die Beschlagnahmung des Containerschiffs mit Verbindungen zu Israel sei eine Vergeltungsaktion gegen das Vorgehen der USA und Israel gewesen, sagte Irans Vizepräsident Dehkhan heute laut staatlichen Medien, ohne dies jedoch genauer zu erläutern. Bisher hatte das iranische Außenministerium erklärt, das Schiff sei konfisziert worden wegen angeblicher Verstöße gegen Schifffahrtsvorschriften. Marineeinheiten der iranischen Revolutionsgarden hatten das 360 Meter lange Containerschiff MSC Aries am vergangenen Samstag im Golf von Oman gekapert und beschlagnahmt und daraufhin in iranische Gewässer gebracht, wo es sich weiterhin befindet. Der Frachter war unter portugiesischer Flagge unterwegs in Richtung Indien. Er gehört zu dem Unternehmen eines israelischen Milliardärs. Die Beschlagnahmung des Schiffs fand nur wenige Stunden vor dem iranischen Angriff auf Israel statt.
In Kroatien haben heute Parlamentswahlen stattgefunden. Nach ersten Erkenntnissen liegen die Konservativen vorne. Silke Hane.
In Kroatien hat die konservative Partei HDZ von Premierminister Andrej Plenković die Parlamentswahl gewonnen. Laut der berichtigten Nachwahlumfrage kommt die HDZ auf 59 Sitze im Parlament. Für eine Mehrheit braucht es 76 Sitze. Plenković braucht also Koalitionspartner, wenn er weiter regieren will. Mehrere kleine Parteien hatten die Zusammenarbeit mit Plenković vor der Wahl abgelehnt. Hintergrund sind Vorwürfe der Korruption und Vetternwirtschaft. Rechnerisch denkbar ist eine Zusammenarbeit der HDZ mit den Minderheiten im Parlament und mit der rechtspopulistischen Heimatbewegung, die mit 13 Sitzen drittstärkste Kraft wurde. Diese hatte sich für eine Koalition mit der HDZ offen gezeigt. Auch die zweitstärkste Kraft SDP könnte versuchen, eine Regierung zu bilden. Die Sozialdemokraten kommen auf 43 Sitze. Sie bräuchten mehrere Koalitionspartner. Das Regierungsmandat wird vom Staatspräsidenten vergeben. Amtsinhaber Zoran Milanović ist einer der größten Kritiker von Premier Andrej Plenković. Milanović hat aber angekündigt, das Mandat an denjenigen zu vergeben, der die Mehrheit von 76 Unterstützerstimmen im Parlament nachweisen kann. Die Ergebnisse können sich im Laufe des Abends noch ändern.
In Dubai haben schwere Regenfälle zu starken Überschwemmungen geführt. Udo Schmidt.
142 Liter Regen pro Quadratmeter prasselten auf Dubai nieder. Innerhalb von 24 Stunden war das die ganze Jahresniederschlagsmenge. In Ras Khaimah, dem nördlichsten Emirat, kam ein Mann ums Leben, als sein Auto von den Wassermassen mitgerissen wurde. Der Flughafen Dubai, das große Drehkreuz der Region, stand unter Wasser. So sehr, dass Besatzungen ihre Flugzeuge nicht erreichen konnten und hunderte Passagiere festsaßen und die Nacht vor den Gates zubrachten. In der Stadt ein ungewohntes Chaos. Regen, der durch Häuserschluchten peitscht, Autos, die sich vorsichtig auf überschwemmten Straßen vorantasten. Auch im Oman, in Katar und Bahrain hatten ungewohnt starke Niederschläge für Überflutungen gesorgt. Im Oman kamen am Wochenende 18 Menschen durch die Unwetter ums Leben. Regen ist in den Emiraten nicht vollkommen ungewöhnlich, zumindest in den Wintermonaten. Es regnet allerdings so selten, dass in vielen Gebieten eine Entwässerung fehlt. Der Nährboden für Überschwemmung. Bis der Flughafen Dubai wie gewohnt funktioniert, wird es wohl noch etwas dauern.
Im CDU-Grundsatzprogramm gibt es eine neue Formulierung zum Islam, die eine weitere Debatte ausgelöst hat. Uli Haug.
Es geht um den Satz, ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland. Auch an dieser neuen Variante im Entwurf des CDU-Grundsatzprogramms gibt es Kritik. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Masiek, spricht von einer Stigmatisierung. Da die CDU auch im neuen Textentwurf nicht alle Weltanschauungen und religiösen Gemeinschaften, sondern nur Muslime konkret anspricht. Diese selektive Vorgehensweise bedient antimuslimische Ressentiments und Stereotypen, sagte Masiek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die CDU hätte auch grundsätzlich schreiben können, wer unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland. Das neue CDU-Grundsatzprogramm soll Anfang Mai auf einem Parteitag verabschiedet werden.
Nach dem gestrigen Brand in der Alten Börse in Kopenhagen sind die Ursachen weiter unklar. Julia Weschenbach.
Nach dem verheerenden Brand in der historischen Börse in Kopenhagen könnte die Suche nach der Ursache nach Einschätzung der Ermittler Monate dauern. Das Gebäude war zum Zeitpunkt des Ausbruchs am Dienstagmorgen restauriert worden. Mehrere Handwerker hatten sich deshalb unter anderem rund um das Dach der Alten Börse aufgehalten, wo das Feuer ausgebrochen war. Sie seien bereits befragt worden, sagte ein Polizeisprecher. Eine Hälfte der ikonischen Börse aus dem 17. Jahrhundert war vor den Augen geschockter Kopenhagener bis auf die Außenwände niedergebrannt. Um einen Einsturz zu verhindern und die Mauern zu stützen, stellten die Einsatzkräfte Dutzende Container auf. Die Turmspitze sowie der Börsensaal waren den Flammen zum Opfer gefallen. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf die andere Hälfte der Börse übergriff. Auch am Tag nach dem Ausbruch waren Feuerwehrleute immer noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Börse war eines der bekanntesten Gebäude im Zentrum der dänischen Hauptstadt. Sie war im Auftrag von König Christian IV. Entstanden und hatte für die Däninnen und Dänen eine große kulturgeschichtliche Bedeutung. Zuletzt war sie Hauptsitz des Arbeitgeberverbandes Dansk Erhverv und beherbergte eine große Kunstsammlung. Viele Gemälde und andere Kunstschätze konnten vor den Flammen gerettet werden. Menschen waren noch während des Feuers in das Gebäude gerannt und hatten sie herausgeholt.
Und zum Ende der Kurzberichte fasst Konstantin Röse den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
Die angespannte Lage im Nahen Osten bleibt auch an der Börse das Thema. Viele Börsenprofis schauen auf die Krisendiplomatie der EU und der G7-Staaten. Nach deutlichen Verlusten gestern versuchte der Leitindex DAX heute eine Erholung. Am Vormittag gelang das sogar. Geholfen haben positive Quartalszahlen einiger Unternehmen. Zum Beispiel von Adidas. Der Sportartikelhersteller konnte Umsatz und Gewinn im ersten Quartal überraschend steigern. Dazu beigetragen haben gute Verkaufszahlen eines Sneakers, die der Konzern zusammen mit einem US-Rapper rausgebracht hat. Auch die Prognose für das laufende Jahr wurde erhöht. Jetzt rechnet Adidas für 2024 mit einem operativen Ergebnis von 700 Millionen statt 500 Millionen Euro. Adidas Aktien waren gefragt und kletterten fast 9% nach oben. Deutlich pessimistischer waren Anleger heute beim Thema Zinsen. Von den Hoffnungen auf eine schnelle Zinswende in den USA ist nicht mehr viel übrig, denn dort hält sich die Wirtschaft und Inflation robust, anders in der Eurozone. Hier lag die Inflationsrate zuletzt bei 2,4% im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit nahe des 2%-Ziels der Europäischen Zentralbank. Sinkende Zinsen, vielleicht schon im Juni, werden immer wahrscheinlicher, auch für Joachim Nagel. In der Wirtschaftswoche sagte der Chef der Bundesbank, wenn sich die Preise und die Wirtschaft wie erwartet entwickeln, befürworte er eine Senkung der Leitzinsen. im Juni. Der DAX schloss heute trotz allem fast unverändert den Handel mit 17.770 Punkten.
23.39 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk und wir blicken auf Entwicklungen in der Ukraine. Im Norden des Landes wurde die Großstadt Tschernihiw von Russland mit mehreren Raketen attackiert. Der schwere Angriff hat nach Angaben der Gebietsverwaltung mindestens 17 Menschen getötet. Schon in den vergangenen Tagen hatte der ukrainische Präsident Selenskyj wiederholt auf die schleppende Waffenhilfe des Westens verwiesen und davor gewarnt, dass die russischen Truppen so im Krieg die Oberhand gewinnen würden. Im Zuge des neuen Angriffs hat sich Selenskyj jetzt erneut an westliche Partner gewandt und mehr Unterstützung gefordert. Rebecca Barth.
Mach hier die Ecke ab, langsam, ruft ein Helfer seinem Kollegen zu. Die Männer versuchen, eine eingeschlossene Person aus den Trümmern zu bergen. Mindestens 17 Menschen sind bei einem russischen Raketenangriff auf Tschernihiw am Mittwochmorgen getötet worden. 60 weitere wurden verletzt. Es sei kein guter Morgen, sagt Vyacheslav Chaus, Leiter der lokalen Militärverwaltung. Der Feind hat das Stadtzentrum von Tschernihiw mit 3 Raketen angegriffen. Es gibt tote Zivilisten, es gibt viele Verwundete. Die Retter sind im Einsatz, unsere Ärzte sind im Einsatz und leisten Hilfe. Mittlerweile wurde ein Krisenstab eingerichtet und es wird jede notwendige Unterstützung bereitgestellt. In Israel habe die Welt gesehen, wie ein wirksamer Schutz gegen Raketenangriffe aussehe, schreibt der ukrainische Außenminister Kuleba auf Twitter. Schnell reagiert auch der Präsident. Würde die Ukraine über ausreichend Luftverteidigungsmittel verfügen, wäre das nicht passiert, schreibt Volodymyr Selenskyj auf Telegram. Seit Tagen fordert die ukrainische Führung eindringlich mehr Unterstützung bei der Flugabwehr, Präsident Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Wir arbeiten jeden Tag pausenlos daran, die Beziehungen zu unseren Partnern zu verbessern, mehr echte Hilfe zu bekommen, um eine echte Gleichheit bei der Terrorabwehr zu erreichen. Wenn für uns hier in der Ukraine die gleichen Regeln gelten wie in Europa und in anderen Teilen der Welt, wenn wir mit dem gleichen Terror, den gleichen Raketen- und Drohnenangriffen konfrontiert sind. Unter Fluchen filmt eine Frau in der zerstörten Gynäkologieabteilung des Kreiskrankenhauses von Tschernihiw. Verdammte Bastarde, wir haben die Abteilung gerade erst wieder aufgebaut, hört man eine Stimme auf dem Video sagen, das in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde. Nach offiziellen Angaben wurde neben dem Krankenhaus auch ein Hotel und eine Universität bei dem Angriff beschädigt. Lydia Lavrik leitet die gynäkologische Abteilung und spricht mit einem ukrainischen Reporter. Die Fensterscheiben gingen zu Bruch, die Türen flogen raus. Die Patientinnen sind aus dem Krankenzimmer gerannt, die Armen. Es gibt einen Fluchtweg, jeder weiß genau, wo sich der Schutzraum befindet. Wir hatten hier ein Neugeborenes mit seiner Mutter. Heute sollte der Vater aus dem Krieg heimkehren und sie nach Hause holen. Auch dieses Kind haben wir in den Keller gebracht. Сьогодні повинен був чоловік приїхати з війни, забрати її додому. Так ще й дитинку ту спускати в підвал. Die Ukraine ist den russischen Drohnen- und Raketenangriffen zunehmend schutzlos ausgesetzt. Deutschland hat angekündigt, ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem zu liefern. Doch das reiche nicht, sagt Ilja Jevlasch, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe im ukrainischen Fernsehen. Es geht eher um ein abgestuftes System von Kurz-, Mittel- und Langstreckensystemen, die sich gegenseitig abdecken können. Nicht zu vergessen sind die elektronische Kampfführung, die auch Raketen beeinflussen kann, und Kampfflugzeuge, die getarnte und kleine Ziele abschießen können. Und all dies in Kombination einzusetzen, das wäre ziemlich effektiv. Etwas Ähnliches habe man bei dem iranischen Angriff auf Israel beobachten können, sagt Jevlasch. Volodymyr Selenskyj fordert unterdessen mehr Unterstützung und Entschlossenheit von seinen westlichen Verbündeten.
Informationen von Rebecca Barth. Und bei westlichen Unterstützungen für die Ukraine hat es eine neue Entwicklung gegeben. Nach monatelangem Ringen haben in den USA die Republikaner jetzt einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der milliardenschwere Hilfen unter anderem auch für die Ukraine vorsieht. Die Abstimmung über diesen Gesetzesentwurf ist für Samstag vorgesehen. 1,11 Meter. So viel hat der Fluss Tobol in der sibirischen Region Kurgan innerhalb von nur 24 Stunden zugenommen. Die Region ist eine von mehreren in Russland und Kasachstan, in denen anhaltende Regenfälle und Schneeschmelzen entweder bereits zu Überschwemmungen geführt haben oder bald führen könnten. Die russischen Behörden haben die Evakuierung von Zehntausenden Menschen angeordnet. Im benachbarten Kasachstan sollen es schon rund 100.000 Evakuierte sein. Frank Eichmann fasst die Entwicklungen zusammen.
Hinter sich eine schmucklose Betonwand, vor sich ausgewählte Bürger und einige Journalisten. Kasachstans Staatschef Kasym Schomart Tokajew präsentierte sich im Norden des Landes gestern als entschlossener Krisenmanager bei dem, was er die wohl größte Umweltkatastrophe seit 80 Jahren nannte. Sie haben vielleicht gehört, dass ich ein großes internationales Forum abgesagt habe, um Geld zu sparen. Darüber hinaus wird das Budget für unsere Teilnahme an der Weltausstellung nächstes Jahr in Tokio gekürzt. Und nicht nur das. Vorerst gibt es kein Geld der Regierung für Imagebildungs- und Großveranstaltungen. Zu schlimm hat die Flutwelle das Land getroffen. Präsident Tokajew: Das ist eine nationale Katastrophe. Zwar sind bereits positive Anzeichen erkennbar, fließt das Wasser langsam ab, aber ich denke, dass die nächsten 10 Tage die kritischsten sein werden. Wir ergreifen jedoch bereits Maßnahmen, um das ganze Land wieder aufzubauen und die Folgen dieser Katastrophe zu bewältigen. Fast 120.000 Menschen mussten in mehreren Gebieten Kasachstans seit Beginn der Flutwelle evakuiert werden. Auch jenseits der Grenze in Russland noch keine Entwarnung. Die Pegel entlang des Ural gehen zwar langsam zurück, aber etwas weiter östlich bereitet sich das Gebiet Tjumen auf Wassermassen mehrerer Flüsse vor. Gouverneur Alexandre Mohr korrigierte gestern auf seinem Telegram-Kanal bisherige Prognosen für mehrere Bezirke seines Gebietes im Westen Sibiriens. Es wird nun berichtet, dass der Wasserstand noch weiter, deutlich weiter steigen wird. Nach diesem Szenario erhöht sich die Anzahl der überfluteten Siedlungen. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Dämme brechen oder die Flut sie durchbricht. Deshalb leiten wir eine dringende Evakuierung der Bevölkerung ein. Die Räumung von Ortschaften, weithin überflutete Landschaften durch gebrochene Dämme, fließendes Wasser, Dauerthema im russischen Staatsfernsehen. Heute waren Gouverneur Schumkow und Katastrophenschutzminister Kurenkov Teil einer Videoregierungssitzung, die das russische Staatsfernsehen am Nachmittag ausstrahlte. Eine Sitzung unter Leitung von Präsident Putin. Fangen wir mit den Überschwemmungen an. Zuerst berichtet Katastrophenschutzminister Kurenkov: Sie haben mich zwar gestern unterrichtet, wir reden ja praktisch jeden Tag, aber erzählen Sie bitte, wie die Situation heute aussieht. Die Hauptbotschaft der Sitzung: Die Lage ist schwierig, aber unter Kontrolle. Das Hochwasser in Russland und in Kasachstan wurde durch die schnelle Schmelze nach einem sehr schneereichen Winter ausgelöst. Hinzu kamen heftige Regenfälle. Brachen Dämme, etwa in der bislang am schwersten betroffenen russischen Stadt Orsk, auch weil sie wegen mangelnder Gelder oder korruptionsbedingt zu schwach ausgelegt waren? Offiziell ist das kaum Thema. Ebenso wenig Kritik von Einwohnern am zögerlichen Handeln der Behörden bei Evakuierungen.
Der Bericht von Frank Eichmann. Im besten Fall sollten bei einer Gesetzesreform der Gesetzgeber und auch die, die von der Reform betroffen wären, an einem Strang ziehen. Bei der geplanten Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach ist das aber aktuell noch nicht in Aussicht. Denn Krankenhausvertreter und auch die Bundesländer sind mit den Plänen noch nicht ganz einverstanden. Wie es um die Klinikreform steht, weiß Volker Fintermer.
Die Sache ist für Gesundheitsminister Karl Lauterbach noch lange nicht durch. Zwar liegt der Entwurf für die umfassende Krankenhausreform jetzt seit gut 2 Wochen vor, aber seitdem wachsen auch die Widerstände und das von allen Seiten. Die Ärzteverbände und die Deutsche Krankenhausgesellschaft legten schon in der vergangenen Woche vor und heute drohten die Krankenkassen bereits mit einer Klage, wenn Lauterbach wie vorgesehen den langfristigen Umbau der Kliniklandschaft aus Beitragsmitteln der Krankenkassen und nicht aus dem Bundeshaushalt bezahlen will, um dem Spardruck Genüge zu tun. Und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hat bereits eine verfassungsrechtliche Prüfung in Auftrag gegeben, ob das überhaupt haltbar wäre. Die Finanzierungsfragen beschäftigten auch die Bundesländer, mit denen Lauterbach heute erstmals über den vorgelegten Reformentwurf gesprochen hat. Um den politischen Druck der Länder im Zaum zu halten, ist der Entwurf erst einmal so ausgelegt, dass er ohne Zustimmung der Länder im Bundesrat auskommen könnte. Allerdings hätten die noch die Möglichkeit, Einspruch einzulegen, wenn es dafür eine Mehrheit im Bundesrat gäbe. Ein neues Gutachten im Auftrag von Bayern, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg erkennt jedoch das Risiko einer formellen Verfassungswidrigkeit bei dieser Vorgehensweise. Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach, CSU, sieht deshalb nach wie vor erheblichen Änderungsbedarf an der Reform. Und auch einige SPD-regierte Bundesländer fordern Nachbesserungen, bevor der Entwurf vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht wird. Lauterbach antwortete heute mit einem sowohl als auch und erkennt in Einzelfragen noch Änderungsbedarf an, aber nicht in den grundsätzlichen Fragen, etwa den bundeseinheitlichen Qualitätsvorgaben, von denen er nicht abweichen will.
Die Reform ist ohne Alternative. Es gibt keine andere Reform. Es ist auch von keinem Teilnehmer heute in Frage gestellt worden, dass wir diese Reform benötigen. Das wird von niemandem strittig gestellt. Gelingt uns das nicht, würden wir nicht nur ein ungeordnetes Krankenhaussterben in den nächsten Jahren nicht mehr abwenden können, sondern wir hätten auch mit Qualitätsdefiziten zu kämpfen.
Seitens der Länder trat Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer auf und machte deutlich, dass die Länder neben dem grundsätzlichen Verständnis mit einigen Detailfragen noch nicht einverstanden sind.
Dazu müssen sich noch ein paar Dinge ändern. Wir brauchen Beweglichkeit bei der Planung. Wir brauchen Ausnahmen und da werden wir mit dem Bund auch noch ringen. Und ich wünsche mir in den nächsten Wochen vom Bund eine größere Beweglichkeit, als ich sie heute gesehen habe.
Und zu der geplanten Finanzierung der Transformationskosten, die der Bund über die Krankenkassen und die Beitragszahler aufbringen will, sagt der Lauterbach heute.
Da sind die 50 Milliarden gesetzt, die dort insgesamt ausgegeben werden. Auch die Art der Finanzierung ist nicht diskutiert worden. Das ist auch gesetzt.
Der Dissens bleibt also bestehen. Nichtsdestotrotz wollen die Länder bis Ende April eine gemeinsame Stellungnahme vorlegen, in der auch der Katalog der Änderungswünsche festgehalten werden soll. Insofern war das heute nur ein erster Zwischenschritt.
Aus Berlin der Bericht von Volker Fintermer. Für 5- und 6-stellige Beträge soll eine international agierende Schleuserbande Aufenthaltstitel für Deutschland an Menschen aus dem Ausland verkauft haben. Um hier entgegenzuwirken, gab es heute eine Großrazzia. In 8 Bundesländern waren mehr als 1000 Beamte im Einsatz. Moritz Börner fasst die Ergebnisse der Razzia zusammen.
Die Razzia lief deutschlandweit, unter anderem auch in München und Hamburg. Der Schwerpunkt der Ermittlungen lag in Nordrhein-Westfalen. In Köln wurden die Räume einer Rechtsanwaltskanzlei durchsucht, 2 Anwälte verhaftet. Der mutmaßliche Schleuserring soll unter anderem in China, dem Oman und Südafrika über das Internet insgesamt 147 Menschen angelockt haben, mit dem Versprechen, ihnen eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für Deutschland zu beschaffen. Der Düsseldorfer Staatsanwalt Hendrik Timmer.
Entsprechende Seiten im Netz, in denen mit Präsidentsprogrammen geworben wird, dass man eine Aufenthaltsdauer auf der Aufenthaltserlaubnis in Deutschland bekommen kann. Hier sind auch die Vorteile dargestellt, zum Beispiel die freie Bildung in Deutschland oder auch das Weltklasse-Gesundheitssystem in Deutschland. Es wird sogar die deutsche Staatsbürgerschaft in Aussicht gestellt.
Kostenpunkt zwischen 30.000 und 360.000 Euro. Die mutmaßlichen Schleuser haben dabei nach Angaben der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft in den meisten Fällen eine Sonderregelung für die Beschäftigung von ausländischen Fachkräften ausgenutzt. Arbeitgeber haben dafür Scheinarbeitsverträge unterzeichnet. In anderen Fällen wurde so getan, als würden sich die Personen selbstständig machen. An der Bande sollen auch Mitarbeiter von Stadtverwaltungen beteiligt gewesen sein. Unter den 10 Beschuldigten ist auch ein Mitarbeiter des Kreises Düren, der Bestechungsgelder erhalten haben soll. Er half demnach dabei, Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Aufenthaltstitel zu zerstreuen. Auf die Spur der Täter kamen die Ermittler durch Hinweise des deutschen Konsulats im chinesischen Kanton.
Weil eben dort aufgefallen war, dass in häufigen Fällen diese Visa beantragt wurden, immer wieder von denselben Zielorten und mit zweifelhaften Angaben. Also es kamen da schon Zweifel auf. Diese Mitteilung wurde an die Bundespolizei gegeben. Die Bundespolizei wiederum streute das an die Ausländerämter. Und so haben die Ausländerämter dann auch auf Einzelfälle aufmerksam gemacht.
An dem Einsatz in insgesamt 8 Bundesländern waren seit dem frühen Morgen mehr als 1000 Beamte der Bundespolizei und der Staatsanwaltschaft beteiligt. 100 Wohnungen wurden durchsucht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser feierte den Ermittlungserfolg als Teil ihrer Politik, geschlossener gegen Schleuser vorzugehen.
Insofern war das ein wichtiger Schlag gegen die internationale organisierte Kriminalität, gegen Schleuserbanden. Dieses harte Durchgreifen braucht es. Wir haben ja vor kurzem auch die Gesetze verschärft und ich bin froh, dass wir einen solch großen Erfolg auch vermelden können.
Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt jetzt nicht nur gegen die Mitglieder der Schleuserbande, sondern auch gegen die 147 Personen aus dem Ausland, die geschleust worden sein sollen.
Der Bericht von Moritz Börner. Und wir schauen in die Tageszeitungen von morgen, zusammengestellt von Tobias Altehänger und präsentiert von Agnes Pollner.
Kommentiert wird die Reise von Bundesaußenministerin Baerbock nach Israel. Der Reutlinger Generalanzeiger meint, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat versucht, sich in Szene zu setzen. Sie flog nach Israel, um die Regierung Netanyahu von einer militärischen Reaktion abzuhalten. Gemeinsam mit dem britischen Außenminister David Cameron wurde sie von Netanyahu auch empfangen. Der hörte die beiden Europäer geduldig an, um ihnen dann zu sagen, danke für eure Empfehlungen, aber wir treffen unsere Entscheidungen selbst. Das saß. Das glich einer Ohrfeige. Das Straubinger Tagblatt ergänzt. Der Berliner Chefdiplomatin sind die Grenzen des deutschen Einflusses vor Augen geführt worden. Baerbock hatte in Jerusalem nichts zu bieten, womit sie Israels Regierung hätte beeindrucken können. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg notiert, wie hat er nochmal Barack Obama über Putins Russland gespottet? Letzteres sei eine Regionalmacht. Deutschland ist nicht einmal das. Das hat nichts mit Annalena Baerbock zu tun, aber es steht schon im Widerspruch zur nassforschen Art, die sich nicht nur Baerbock, sondern auch andere Ampelkoalitionäre im Zuge des Ukraine-Krieges angewöhnt haben. Die Rheinzeitung aus Koblenz bewertet den Besuch dagegen positiver. Immerhin, Annalena Baerbock hat als erste deutsche Politikerin nach dem Angriff Irans auf Israel mit dem israelischen Regierungschef persönlich gesprochen. Zumindest gibt es noch einen Gesprächsdraht. Aber ob der wirklich belastbar ist, das werden die nächsten Tage zeigen. Themenwechsel. Zur Razzia gegen eine international agierende Schleuserbande heißt es in der Passauer Neuen Presse. Da traut man seinen Augen nicht. Während das deutsche Asylsystem an seine Grenzen gerät, bildete sich in Villen- und Rechtsanwaltskanzleien eine Art von Migrationsmafia. Der Fall mag exotisch sein, doch er mahnt erneut dazu, das kranke System endlich zu heilen. Deutschland braucht Migranten, um die eigene Überalterung zu kompensieren. Deutschland braucht keine Millionäre, die sich bei uns einkaufen. Und die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder fordert Differenzierung. Diejenigen, die Menschen in überfüllten Schlauchbooten übers Mittelmeer schicken, muss das Handwerk gelegt werden. Die Schleuser, die bei der Großrazzia verhaftet wurden, betätigten sich nur scheinbar in derselben Liga. Für diese Luxusgeschleusten müssen keine Sporthallen geräumt und keine Containerdörfer errichtet werden. Dass die Innenministerin diesen Unterschied nicht deutlicher macht, ist mehr als ärgerlich.
Und mit der Presseschau endet das Journal vor Mitternacht. Hier geht es weiter mit Fazit. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Start in den neuen Tag.